muss mich noch umbenennen, sonst heißt ich Köter-Coach und du nicht. Das ist ja auch gemein, ne?
Das wäre unfair.
Wäre unfair. Jetzt heißt keiner von uns Köter-Coach. So. Ich glaube, 80% unserer Aufnahmen beginnen mit dem Wort so.
Wer so sagt, hat was vor.
Das stimmt.
Oder ist fertig.
Ja, und hat was anderes vor.
Mhm.
Das ist ein Wort des Übergangs.
Ja, das stimmt.
Okay, Podcast.
Ja, Podcast haben wir vor.
Ihr müsst wissen, wir sind in der Dauerproduktion heute, weil die Dinge so sind, wie sie sind. Und das Zeitfenster sind klein und deswegen sitzen wir hier den ganzen Tag und reden in diese Kameras. Und dann müssen wir zwischendurch immer uns nochmal erinnern, was wir hier eigentlich gerade aufnehmen.
Ja.
Uns.
Kurz mal wieder die Aufnahme stoppen und dann wieder rein.
Oder auch einfach vor der Aufgabe. Guck mal, Krümel habe ich auch am Ärmel. Naja. Okay, es ist Podcast und wir reden über Hibbelhunde, denn das ist unser Thema im Moment. Und wir haben eine E-Mail bekommen. Wir haben mehrere E-Mails bekommen, was uns ja sehr freut, immer sehr, sehr, sehr. Und deswegen dafür erstmal vielen Dank. Und es geht um das Thema Ernährung, wird es gehen, denn darum geht es in der E-Mail. Und ja, dazu werden wir ein bisschen was quatschen hier. Ich würde die einmal vorlesen, die ist sehr lang. Also deswegen ist die Erstellerin der E-Mail, ist sozusagen hier eindeutig heute Teil unseres Podcasts als quasi dritte Person, denn sie bekommt jetzt relativ viel Redezeit durch mich. Durch meine Stimme. Okay, also, es geht los. Bist du bereit? Ich muss dich hier zudecken mit meinem Mailtext. So. Hallo ihr zwei. Erstmal vielen Dank für euren wunderbaren Podcast, den ich immer wieder interessiert höre. Das ist sehr schön. Zum Thema Hibbelhunde würde ich euch gern mal meinen Leidensweg in Anführungsstrichen mit meinem Hibbler erzählen. Der war tatsächlich schon als Welpe, in Klammern Hütehund, so und ich kenne ihn von der Wurfbox an. Alle Register gezogen und trotzdem blieben Themen, wo ich wusste, da muss ich immer einen Daumen drauf halten. Neigt dazu, sich hochzufahren bei Bewegungen, ein bisschen Stress und er wurde reaktiv und Stress hatte er gefühlt ständig und immer. Natürlich auch Tierarzt, immer wieder durchgecheckt, nichts gefunden. Dann kam im Sommer 2023 ein Zufallsbefund. Aus Not hat er mal ein Futter bekommen, was ich sonst nicht füttern würde. Und ich hatte plötzlich einen völlig normalen Hund. Ruhig, gelassen, entspannt. Ich dachte im ersten Moment, ich muss mit dem in die Klinik, weil er irgendwas im Argen hinge. Bis mir wieder das andere Futter einfiel. Noch beim Spaziergang habe ich damals gegoogelt, was drin war. Lamm, Kartoffel und Reis. Und das war der Moment, in dem ich es wissen wollte und angefangen habe zu testen. Futter als Ursache für Verhaltensweisen hatte ich in meinem Kopf als marginal, wenn überhaupt mit viel Schönreden, weil ich da nie irgendwas mal hatte, auch nicht bei Kundenhunden, wo man da eine Wirkung hätte sehen können. Dennoch war der Effekt bei meinem Rüden so auffällig, dass ich es einfach wissen wollte. Es waren einige der auffälligen Verhaltensweisen einfach weg, wie von Zauberhand, Wunderheilung quasi. Viel Recherche und Tests später habe sein Leben tatsächlich ein bisschen so gestaltet, dass die Tage immer gleich waren, die Begegnungen immer die gleichen etc. Und als Vergleich meine beiden Hündinnen, gleiche Rasse, aber normal genauso gefüttert, war dann klar, also sie hat die Hündin genauso gefüttert wie ihn. Oder? War dann klar, er braucht das Serotonin aus der Kartoffel. Lamm und Ente gehen, Trockenfutter darf nicht mehr als 20% Rohprotein haben. Bei Erbsen in Futter schießt er wieder durch die Decke. Unter Wurmkur wird er wieder nervös und reizbar. Cortison hat bei ihm eine paradoxe Wirkung. Und ein, Ausrufezeichen, Kauartikel wie rinder Kopfhaut macht sich 6 Wochen lang im Verhalten bemerkbar. Bei einer Hündin macht es gar keinen Unterschied, bei der anderen konnte ich jedoch feststellen, dass sie deutlich weniger auf Geräusche reagiert, wenn sie genauso gefüttert wird wie der Rüde. Weil es allerdings wenig industrielles Futter gibt, was den Kriterien entspricht, habe ich angefangen mit Futterplan vegetarisch zu füttern und bekomme einen Crashkurs in Neurobiologie dazu, weil man bei diesem Hund tatsächlich alles, was man in den Magen stopft, im Verhalten wiederfindet. Und wenn man sich dann mal so anschaut, wie ja auch bei uns Menschen sich Eisenmangel, Mangel an Vitamin D, Mangel an Vitamin B12 durchaus im Verhalten niederschlagen können, dann wird das Thema natürlich spannend. Und gerade bei den Aminosäuren, wenn man sich ihre Wirkungen im Hirn ansieht, liest sich ein Mangel exakt nach vielen störenden Verhaltensweisen bei Hunden. Natürlich konnte ich es nicht lassen, habe mich unter Kollegen umgehört, mit Sophie Strottbeck Kontakt aufgenommen und zu guter Letzt auch ein bisschen bei meinen Kundenhunden getestet. Resultat: Eine Kollegin hatte ähnliche Erfahrungen gemacht bei ihren Hunden. Nicht nur Rohprotein reduziert macht den Unterschied, oder ob Mais oder Weizen, sondern tatsächlich Fleischsorte, Kohlenhydrate, Fleisch getrennt etc. Ein Collie hatte ich im Training. Fiepsig, nicht wirklich hibbelig, aber fiepsig. Nervig, fiepsig, hartnäckig, fiepsig, lässt Frauchen den täglichen Kauartikel weg, fiepst der Collie nicht mehr einfach so. Ein Terrier gab es noch, reaktiv, verhaltensauffällig, eine wunderschöne Leinenaggression. Das Frauchen ist im medizinischen Bereich unterwegs und war dementsprechend neugierig. Sauber im Training gearbeitet, alles auf ein wirklich gutes Niveau gebracht, den Rest hat mit Tag 1 der Futterumstellung das Futter gebracht. Der kleine Terrier läuft entspannt Gassi, zur Hunde-Rush-Hour lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen und ist ein wirklich angenehmer Zeitgenosse geworden. Durch Zufall habe ich jetzt eine Kollegin kennengelernt, die Biochemikerin ist. Die reizt mein Rüde natürlich sehr, einfach weil man das so deutlich sieht, wie alles zusammenhängt. Im Moment hängen wir so ein bisschen an der Genetik und wie viel die eine Rolle spielt. Ähnlich wie es bei den nordischen und Herdenschutzhunden, die auch nicht unbedingt immer zu den Hunden gehören, in die man einfach klassisches Hundefutter für den normalen Familienhund stopfen kann. Bei den SWH sind Schweizer weiße Schäferhunde? Oder was sind SWH? Ach nee, slowakische Wolfshunde.
Die Tschechen wahrscheinlich und ja.
Bei den slowakischen Wolfshunden und tschechischen Wolfshunden konnte man die Entwicklung der Anpassung ja zum Teil noch mitverfolgen. Lange Rede, kurzer Sinn. Hätte ich hier nicht so ein Exemplar sitzen, würde ich immer noch nicht glauben, welchen Effekt Ernährung haben kann. Aber ich bin auch Praktiker und glaube, dass der Effekt nur dann wirklich zum Tragen kommt, wenn erstens der Hund ernährungssensibel ist, lässt sich ja einfach testen. Zweitens, das Training schon auf einem guten Weg ist. Drittens, die grundlegenden Dinge in der Beziehung und der Erziehung von Mensch und Hund schon stimmig sind. Frei nach dem Motto, eine Ursache hat immer mehr als eine Wirkung. Ganz liebe Grüße. So. Vielen Dank erstmal.
Ja, erstmal sehr cool, dass das so detailliert beschrieben wurde. Das ist cool. Und es ist ja auch, wir haben ja auch nicht umsonst das Thema Ernährung und ernährungsbedingte Mängel mit in unserem Hebelhunde-Kurskonzept, was wir haben, mit aufgenommen und auch als eine, und das hat sie schon ganz gut gesagt, der möglichen Hilfsmaßnahmen mit angebracht, um die Hunde, für die das passt, sozusagen alles mit drin zu haben, was man tun kann. Also die Tatsache, dass Ernährung einen großen Einfluss auf das Verhalten haben kann, sehen wir auch so, und da überschneiden sich ja auch wissenschaftliche Beobachtungen mit persönlichen Beobachtungen. Jetzt ist aber schwierig zu sagen, es ist genau so und immer wenn so, dann so. Denn wenn es so einfach wäre, könnte man ja einfach sagen, allen hibbeligen Hunden gibt man das und das Futter und dann sieht man einen Unterschied. Und das ist ja leider nicht so. Es gibt ja auch viele, viele Fälle, bei denen es überhaupt gar keine Auswirkung hat.
Ja, oder man das nicht, also es ist ja auch immer die Frage, was ist das, was man am Ende sieht? Also es gibt ja keine kleine Uhr, die da irgendwie dran ist, wo man dann ablesen könnte, was hilft was. Und ja, es ist halt nicht so leicht, das dann auch zu den verschiedenen Maßnahmen zuzuordnen. Das hat sie aber ja jetzt hier auch schon sehr gut beschrieben, ne, dass das ja auch nur ein Teil ist. Und sie hat ja auch in den Schilderungen, die sie geschildert hat, also sowohl bei ihrem eigenen Hund als auch bei den Kundenhunden, die sie beschrieben hat, hat sie ja das Training immer vorangestellt. Und das finde ich auch gut.
Ja, und sie hat auch geschrieben, dass es immer dazugehört. Also das ist nicht nur. Die Schwierigkeit bei diesen Einzelmaßnahmen, die so schlecht nachvollziehbar sind, ist ja immer die Kausalität. Also ist das, wie viel hat was wirklich, nur weil es eine logische Begründung wäre, dass das jetzt der Grund ist. Ist es dann trotzdem die oder ist es nicht was anderes? Also nur um jetzt mal irgendein Beispiel zu nennen. Es könnte in diesem Fall zum Beispiel ja auch sein, dass der Hund auf einen Nahrungsmittelzusatz reagiert, so wie er auch auf Medikamente offensichtlich sehr intensiv reagiert. Da hat sie geschrieben, Cortisol und sowas. Also da sehr empfänglich ist. Es gibt ja auch Menschen, die sehr, sehr empfindlich sind auf Medikamente und die das stark in der Psyche merken. Und in vielen Futtermitteln sind ja Sachen zugesetzt, die, also chemisch verarbeitete Wirkstoffe, die nichts mit dem Nahrungsmittel an sich zu tun haben, sondern eher mit einem Haltbarmachen oder einem Geschmacksverstärker oder anderen Dingen. Und die teilweise sogar in den Wirkungsgruppen vielleicht sogar ähnlich sind wie eine Wurmkur oder so, sag ich mal. Also sie schreibt es, eine Wurmkur merkt man ihm an, und wenn jetzt bestimmte Sachen, die in Futter mit reingetan werden, die gegen Futtermilben und sowas wirken sollen, vielleicht ähnliche Wirkstoffketten beinhalten und der darauf ganz sensibel reagiert, dann kann es sein, dass einfach in dem anderen Futter solche Sachen nicht drin sind oder sie, und das ist schwer nachvollziehbar, weil manche müssen nicht deklariert werden, also die stehen nicht drauf. Oder wenn sie das Futter jetzt selber herstellt und dementsprechend es frisch anrichtet und selber bestimmt, was reinkommt. Und dass es vielleicht in Kauartikeln besonders viel drin ist, weil die ja einem großen Verfall ausgesetzt sind, könnte man sich damit auch einen Zusammenhang erklären. Und es ist genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich. Also das ist irgendwie, ob es jetzt kausal damit zusammenhängt oder mit etwas anderem, was auch irgendwie mit Futter zu tun hat, lässt sich dann eben nicht mehr exakt sagen.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, dass der Mensch ja auch noch, also der Mensch ist ja diejenige Person, die das Ganze dann auswertet. Der eine Besitzermensch. Und ja, das ist ja einfach auch schwierig, ne? Weil dann gibt es ja auch noch eine gewisse Art, wie wir auf Dinge schauen. Und wenn man dann endlich was gefunden hat, was vielleicht eine Verbesserung bringt, dann und man ist da total überzeugt von, weil es vielleicht einleuchtend dargestellt worden ist oder einem einfach selber einleuchtet, wenn man selber recherchiert hat. Und dann blickt man in einer bestimmten Art auf das Verhalten des Hundes und sieht dann Dinge vielleicht anders, als sie, ja, also. Weißt du, was ich meine? So, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist Einbildung, das meine ich nicht, sondern ich meine, dass wir alle eine gewisse, sehr selektive Wahrnehmung haben. Also.
Ja, und das ist ja ein psychologisches Phänomen, ne, was auch bekannt ist, was uns ja allen so geht. Und ja, wie du schon sagst, das ist halt nicht Einbildung oder so. Es schärft unsere Sinne einfach in eine andere Richtung, ne? Wenn wir erstmal so ein bisschen drauf angespitzt sind, auf etwas zu achten, dann bemerken wir das mehr, so wie wenn wir Fahrschule gerade machen, dann sehen wir plötzlich überall Fahrschulautos. Und das hat einfach was damit zu tun, wie in welche Richtung wir denken, unsere Aufmerksamkeit unbewusst auch gelenkt wird. Natürlich kann deswegen niemand von uns sehr neutral darauf gucken. Dafür müsste man jetzt die Hunde intensiv untersuchen und wirklich exakt die Sachen im Blut nachweisen und vorher und nachher messen, um genau zu sagen, ja, hier ist echt was passiert. Das hat nichts nur mit einer Wahrnehmung zu tun.
Ich glaube, und das hat sie aber in ihrer E-Mail ja auch super gut dargestellt, dass das also es ist eine Sache dessen, wie man da herangeht, und so wie sie da herangegangen ist, auch wie sie da bei ihren Kundinnen herangeht und so wie wir da auch rangehen würden oder wie wir das im Hebelhunde-Konzept auch beschreiben, wird es nichts schaden. So, also es schadet nichts, aber wenn ich jetzt daran gehe mit der festen Überzeugung, dass es ohne das nicht geht und ich sehe mich einer Hundehalterin oder einem Hundehalter gegenüber, der sagt, das kann ich aber nicht leisten, ich kann oder will nicht Futter kochen, ich will auch das nicht kaufen. Es gibt ja, also es gibt so viele Leben und es gibt so viele verschiedene Gründe. Und dann wird das nicht so sein, dass dann gar nichts funktioniert. Also das ist wirklich selten. Also es gibt natürlich immer mal wieder Hunde, die wirklich krass allergisch sind auf irgendwas. Dass sich das dann nur im Verhalten widerspiegelt und sonst alles andere in Ordnung ist, ist auch die Frage. Ja, also es darf halt nicht so ein, es darf nicht so einen Druck aufbauen, finde ich. Das, ja.
Und auch in dem, was man sich erhofft davon, ne? Weil es
Ja,
ja so
genau.
komplex ist, auch was alles, wie das auch wirkt, ne? Dass es ja manchmal vielleicht eine einfache Erklärung gibt, sowas wie die Serotoninbildung, die dann durch Tryptophan oder sowas in Lammen
Ja,
unterstützt.
genau, das können wir nochmal eben erklären, weil das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Also Kartoffeln enthalten kein Serotonin, aber Kartoffeln enthalten und viele andere Lebensmittel enthalten Tryptophan, was die Serotoninaufnahme oder Bildung beeinflusst.
Genau, und ob es jetzt das ist oder was anderes, oh, das ist dann schwer im Nachhinein zu sagen. Man könnte ja jetzt auch sagen, ist am Ende ja auch total Hupe, ja, also ob jetzt der Hund das besser verdauen konnte und deswegen nicht die ganze Zeit Bauchschmerzen hatte
Das
oder
ist ja auch
so.
noch ein Punkt. Genau, Verdauung ist ja auch da noch überhaupt nicht mit drin. Und dass Verdauung zum Beispiel an Stresssysteme oder durch von Stress extrem behindert wird. Und vielleicht ja auch das, also ne, angenommen, es wird dann das Training umgestellt, der Hund fühlt sich besser, der Hund ist weniger gestresst und dann wird gleichzeitig das Futter umgestellt. Das kann er dann besser verdauen und deswegen geht es ihm besser. Er hätte vielleicht aber auch das alte Futter besser verdauen können zu dem Zeitpunkt. Das ist zum Beispiel nicht mitgedacht in dieser Rechnung.
Klar, ja, oder auch umgekehrt, dass vielleicht gar nicht ein Stoffmangel da war oder verbessert wurde, sondern einfach durch eine leichtere Verdauung auch wiederum im Rückschluss weniger Stress auf den Körper, vielleicht ein Juckreiz weniger, weil er
Ja.
eine Allergie hatte oder so. Also es ist hochkomplex. Das ist, ne, was wir sagen wollen, ist, es gibt dafür ganz viele gute Erklärungen und die stimmen ja auch an sich sehr wahrscheinlich, die meisten davon, ne? Das bildet das und das und das wirkt sich so und so aus. Das stimmt. Und trotzdem ist es für uns im Nachhinein schwer nachzuvollziehen, ob jetzt wirklich exakt dieser Mechanismus gegriffen hat oder ein anderer. Das Ding ist ja, dass es schon bekannt ist, dass zum Beispiel bestimmte Mängel ja
Ja.
wirklich, wenn die ausgeglichen werden, und das wäre auch was, wo wir das auch oft beobachtet haben, weswegen wir das auch immer mit reinbeziehen würden. Also die Idee, Ernährung mit reinbeziehen, ist super und auch total empfehlenswert. Einfach weil es gar nicht so klar zu beantworten ist, wie viel bringt es, wie viel nicht. Man muss es eigentlich ausprobieren, um zu gucken, macht es bei dem Hund was? Aber wenn der tatsächlich einen Mangel hat, und das geht auf ganz vielen Ebenen, dieser Mangel sorgt dafür, dass er vielleicht wirklich nicht genug Serotonin bilden kann, dann wird das einen riesen Unterschied machen, ob der die Baustoffe da zur Verfügung gestellt bekommt oder nicht, dass man das ausgleicht. Genauso wie Sachen, die die Schilddrüse anregen, wenn da im Futter nicht genügend Stoffe vorhanden sind, kann das ja auch dazu führen, ne, dass die Schilddrüse, wenn die ein bisschen zu lahm ist, macht es was mit dem Verhalten. Und wenn dann das Futter anders zusammengesetzt ist, wirkt sich das darauf aus und das wieder darauf und das. Und dann hast man so einen Dominoeffekt. Deswegen muss man sich bei Futter, finde ich, sehr durchprobieren und gucken, nutzt es dem Hund was? Ich würde es immer ausprobieren.
Würdest du denn, angenommen, es kommt jetzt jemand mit so einem Hund in dein Training, würdest du dann von Anfang an empfehlen, die Ernährung umzustellen?
Nur wenn ich das Gefühl hätte, dass der Hund nicht ausschließlich oder hauptsächlich Erziehungsdefizite hätte. Also wenn ich davon ausgehe, nach den ersten Beobachtungen und der ersten Anamnese, dass der schon gut könnte, aber dass es vielleicht auch keinen Anlass gibt, sich zusammenzureißen und dass es ganz viel Erziehungsdefizit ist und ganz viel angelerntes Verhalten, dann sehe ich darin keine Unfähigkeit und die würde dann ja auch nicht ernährungsbedingt verändert werden. Wenn
Ich habe
aber
das nämlich auch, ich habe das immer eher hinten angestellt. Also ich habe immer, weil es auch einfach zu viel ist in der Regel. Es sind ja so viele Dinge, die Menschen umstellen müssen. Und jetzt hat der Hund das Futter, kriegt der Hund das Futter seit 2, 3 Jahren und ist ja, also er hat ja keine unmittelbare Reaktion, ne? Also klar, wenn der Hund jetzt von dem Futter dauernd Durchfall und Erbrechen hat, aber das würden die meisten Leute dann auch schon von selber umstellen. Dann habe ich das auch, würde ich das auch eher so machen, dass man mit Training anfängt und wenn da ein bisschen das gut läuft, dann weiterguckt. Also was eben, ne, Nährstoffmangel oder Futtersorten oder Lebensmittelsorten, dass man sich darum probieren kann. Weil natürlich auch so ein bisschen das Problem ist, wenn man alles auf einmal umstellt, weiß man nachher auch nicht mehr wirklich, was gut funktioniert. Es ist ja auch, wenn man jetzt anfängt, auf einmal verschiedene Zusatzfuttermittel zu geben, ist auch ungünstig.
Also würde ich auch, wenn der Hund irgendwie so auffällig ist, dass es Richtung krankhaftes Verhalten geht, würde ich tatsächlich immer auch das Futter mit
Da
einbeziehen.
würde man ihn auch zum Tierarzt schicken.
Ja.
Und also dann, ne, dann sind auch noch mehr Dinge zu tun. Ja.
Genau, sind auf jeden Fall noch mehr Dinge zu tun. Was ich sehr cool finde an so einer Futterumstellung, finde ich, dass es eine tolle Handlungsoption gibt. Also, dass die Menschen irgendwie was machen können und dass aus so einer verzweifelten Lage sich was ergibt. Deswegen habe ich das auch schon mal tatsächlich sehr am Anfang mitgestellt,
Stimmt.
um überhaupt irgendwie was mitzugeben, wo vielleicht sogar bestenfalls eine Besserung zu erkennen ist, aber zumindest schon mal wir wissen genau, was wir tun und wir können schon mal irgendetwas tun. Dafür finde ich das zum Beispiel auch total toll, um den Menschen eine Möglichkeit zu geben, handlungsfähig zu werden.
Ja, das stimmt.
Und manchmal ist es ja wirklich so. Also ich muss gestehen, die Fälle, wo es so krass was gewirkt hat, sind bei mir selten. Also ich habe häufiger den Fall gehabt, dass eine Ernährungsumstellung gar nichts oder ein bisschen was gebracht hat.
Es ist, also ich habe es auch eher erlebt oder in Erinnerung, als wir bringen da alles aufs Optimum oder aufs Vermeintliche aus dem, was wir wissen, Optimum, sodass wir wissen, da haben wir alles gemacht. Und dann beschäftigen wir uns mit den anderen Dingen, wo wir irgendwie noch länger zu brauchen. Also, ne, irgendwelche Mängel, irgendwie Blutuntersuchungen, Futter, wo man jetzt erfahrungsgemäß weiß, okay, viel Phosphat, viele Konservierungsstoffe, sind viel Getreide, ist vom Zucker, sind vermutlich Dinge, die eher nicht gut tun in diesem Fall. Und aber dass das so eine krasse, habe ich auch eher weniger erlebt.
Also es ist aber schon vorgekommen, deswegen würde ich auch sagen, gut,
Schadet halt nichts, ne?
schadet, ja, gut zu probieren. Wäre schade, wenn man dann den Fall verpasst. Und was du eben auch schon sagst, ne? Also alleine die Möglichkeit von einer schlechten Ernährung mit viel, viel chemischen Zusatzstoffen und schlecht verdaubaren und verwertbaren Mitteln wegzukommen, egal ob der Hund jetzt ein Problem hat mit Hibbeligkeit oder nicht, ist ja erstmal grundsätzlich was Gutes.
Ja.
Und die Idee, auch wenn es noch nicht ausreichend erforscht ist, da können wir ja selbst zu Menschen noch keine hundertprozentigen Aussagen machen. Aber die Idee ist ja nicht umsonst immer wieder in der Forschung mit drin, dass ein gesunder Körper auch einen gesunden Geist bedingt oder bestärkt oder dass es irgendwie zusammengehört und dass es gut ist, sich ne, das, was im Kopf passiert, genauso zu optimieren, wie das, was der Körper zur Verfügung kriegt. Und da gehört eine gesunde, vollwertige Ernährung natürlich dazu. Das heißt, minderwertiges Futter rauszupacken, ist in jedem Fall gut.
Ja, das glaube ich auch. Wie willst du noch mal eben was sagen zu dieser Vermutung? Weil das war jetzt mir auch nicht ganz neu, aber auch nicht, bin ich auch nicht so vertraut mit diese Herdenschutzhunde und nordische Rassen und Wolfshunde sind anders zu füttern. Was das angeht.
Salos fällt mir gerade ein. Es war ein Salos-Wolfshund und Tscheche.
Was habe ich gesagt?
SWH,
Was habe ich denn vorgelesen? Habe ich was Falsches gesagt?
slowakische, das hast du, glaube ich, gesagt.
Ach ja, ist ja Quatsch, sind ja tschechoslowakische.
Also, das sind
Ja,
tschechoslowakische
Salos.
Wolfshunde, genau, und Saalos-Wolfhunde, das war wahrscheinlich gemeint, genau. Ah, diese Abkürzung immer. wenn man dann nicht in der Fanbubble ist, dann muss man immer überlegen.
THW?
Ja, genau.
Tschechisches Hilfswerk.
Genau. Auch da. Ja, das ist, es gibt wenig Forschung dazu, die 100 Pro ist, ne? Es gibt ganz viel Vermutungsforschung, aber ich wüsste nicht, dass es belegbare Daten dazu gibt, dass Herdenschutzhunde zum Beispiel schlechter mit Fleisch klarkommen. Also das ist eine Vermutung aufgrund der Annahme, dass viele Herdenschutzhunde in den Ursprungsländern mit viel Getreide tatsächlich gefüttert werden. Inwieweit sich das aber tatsächlich schon evolutionär in so kurzer Zeit auswirkt, sei mal dahingestellt, weil das sind ja Veränderungen, die gehen über sehr viel mehr Jahre als ein paar hundert. Und es sei auch dahingestellt, ob so ein Herdenschutzhund in Arbeit nicht auch trotzdem recht viel Fleischbestandteile zu sich nimmt, indem er zum Beispiel sehr viele Möglichkeiten hat, Kleintiere im Sinne von Mäuse und so zu jagen, zu fressen oder auch zu den Schafgeburten, Nachgeburten oder Totgeburten zu fressen. Daher würde ich jetzt mal sagen, kann ich jetzt so nicht sagen, dass das irgendwo erwiesen wäre, wüsste ich nichts und kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung nicht bestätigen, dass die damit schlecht klarkommen würden. Im Gegenteil, ich habe eher sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit Herdenschutzhunden und Mischlingen, mit Fleischanteilen, mit großen Fleischanteilen zu füttern. Bei den Wolfhunden weiß ich es nicht ganz genau. Es ist ja schon so, dass Wolf und Hund eine leichte, aber wirklich, die ist wirklich sehr leicht, Änderungen vollzogen haben, was Verdaubarkeit von bestimmten Stoffen angeht, dass der Hund da einfach mehr Möglichkeiten hat als der Wolf und dass in den Wolfhunden ja auch Wolfblut mit drin ist, aber je nachdem, was wie wo herkommt, ja auch in einem Minimalbereich. Es sind ja dann trotzdem Hunde mit Wolfblut, nicht umgekehrt. Es kann schon sein, dass das trotzdem da eine Auswirkung hat, aber ich wüsste nicht, auch da nicht, dass das irgendwie erwiesenermaßen jetzt ein Riesenproblem darstellt. Aber klar, es gibt zum Beispiel sehr große Unterschiede in Empfindlichkeiten. Also es gibt Hunde, die sind durch Zucht extrem empfindlich gegenüber Nahrung allgemein. Ne? Sie hat einen Hütehund und dieser Gendefekt zum Beispiel, der mit Medikamenten zusammen Probleme macht, das ist ja so ein Hütehundeding. Das ist ein Zuchtding oder das Dalmatiner mit Purinen.
Weiße Schäferhunde auch, glaube ich, ne?
Das weiß ich,
Und
kennst du
auch
von.
irgendwas bei denen auch.
Ja. Die haben, glaube ich, auch diesen MDR1-Gendefekt.
Ach so.
Schäferhunde,
Die hätten auch was
Hütehunde.
mit Purin.
Ja, also das sind halt alles so Sachen, das ist schon krass. Also das ist ein Zuchtding, ne? Oder dass Hunde durch ihre Körperform so Qualzuchtmerkmale so gezüchtet sind, dass sie beim Fressen Unmengen von Luft mit aufnehmen und dadurch immer Verdauungsprobleme haben. Also da ist schon einiges los und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, wie weit man sich aus dem Fenster hängt. Weil wir können grundsätzlich sagen, nicht jeder Hund verträgt heute mehr alles. Leider. Und Ernährung mit einzubeziehen ist super. Hunde sehr gesund und bewusst zu ernähren mit wenig chemischen Zusatzstoffen ist immer super.
Was wir ja jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist die andere Komponente von Ernährung, nämlich das Fressen und das Futter an sich, was teilweise ja auch noch eine Rolle spielt für Hibbelhunde oder besonders aufgeregte Hunde, je nachdem, welche Rolle Futter nämlich überhaupt für sie spielt. Ich finde, da kann man auch noch mal kurz drüber sprechen, weil es nicht selten vorkommt, dass gerade diese Hundetypen auch ein besonderes Verhältnis zu Futter haben, weil sie das besonders aufregt. Nämlich. Oder, aber das passiert seltener, dass sie weniger Interesse an Futter haben, weil sie halt nicht, ja, nicht dazu kommen, irgendwie fressen zu wollen. Aber dieses andere Phänomen, dass sie sich über Futter sehr schnell auch hochfahren, sind ja auch oft Hunde, die sich Gelegenheiten suchen, worüber sie sich aufregen können. Und da bietet sich Futter an. Und das muss auch ja im Training oder in so einer Trainingsplan, finde ich, bedacht werden, in verschiedene Richtungen. Da kann es zum Beispiel tatsächlich Sinn machen, feste Futterzeiten zu etablieren. Dreimal am Tag gibt es Futter immer zur gleichen Zeit und den Rest der Zeit brauchst du nicht drüber nachdenken. Ne? Also wenn Hunde dauerappetent auf Futter sind, dann ist es ungünstig, die zum Beispiel auf dem Spaziergang, ohne dass sie voraussehen können, wann und für was zu füttern, sie also dann dauernd irgendwas abspulen, dass sie vielleicht Futter kriegen. Und auch zu Hause ist es ungünstig, wenn die ganze Zeit gewartet wird, wann es Futter gibt. Und dann macht es mehr Sinn, das irgendwie zu ritualisieren. Dann und dann gibt es Futter.
Ja,
Zum
voll.
Beispiel könnte so eine Maßnahme sein.
Und auch das Futter belohnen kann ja eher Schwierigkeiten fördern, wenn der Hund, ne, also wenn das für den so krass ist und man versucht, über Belohnung was zu machen, dass man ihn damit wieder aus jeglicher Konzentration rausreißt und es ihm besser tut, ganz leise und ruhig gut gemacht zu sagen und ihm ganz vorsichtig einmal beim Kopf zu streicheln.
Ja. Oder auch Hunde, die wirklich, wenn die so, je nachdem, was die für eine Geschichte haben, gibt es ja auch Hunde, die tatsächlich Futtermangel hatten und aus diesem Mangel heraus auch so eine Überwichtigkeit des Futters, ja, das so überwichtig wird für sie. Und für die ist es auch überhaupt nicht günstig, zum Beispiel irgendwie für ihr Futter arbeiten zu müssen, weil sie das in so einen Dauerstress bringt den ganzen Tag. Auch da wäre es total wichtig, dass klar ist, Futter ist immer zu festen Zeiten verfügbar oder auch immer verfügbar. Auch das kann je nach Hundetyp ja Sinn machen oder mal temporär Sinn machen. Also es ist ja ein sehr weites Feld, was man sich da angucken muss, wo wir wieder da sind, dass es einfach nicht geht, irgendein dogmatisches Schema zu haben und zu sagen, bei mir ist das immer so. Es gibt Hunde, denen das total hilft, ein Riesennapf Trockenfutter. Jetzt reden wir mal nicht über, was dann bei Trockenfutter wieder ein Problem sein könnte, aber einen dauerhaften Riesennapf wie so ein Kätzchen da stehen zu haben, weil sie diese Information brauchen, um mal an was anderes denken zu können, als dass es vielleicht kein Futter mehr gibt.
Ja, und auch das mit dem Kauen zum Beispiel, das ne,
Stimmt, das ist
Kauen.
auch noch wieder ein
Ja, ist
Riesen.
auch noch so ein Ding, was mit Futter. Also ich bin ja grundsätzlich überhaupt kein Fan von diesen getrockneten Kauartikeln. Ich wäre da auch vorsichtig, kann da nichts belegen, aber es gibt ja einige Hinweise, auch gerade in letzter Zeit, auf die eventuell bedenklichen Inhaltsstoffe, je nachdem, wo das produziert wird. Und wenn ich sowas füttere, dann füttere ich das nur hier aus nachweislich deutscher Produktion in jedem Sinne. Also das Tier hat hier gelebt, es wurde hier geschlachtet und der Kauartikel wurde hier hergestellt. Ich würde jetzt diesen ganzen Kram, alles, was so aus China herkommt oder sowas, kenne da zufällig jemanden, der neben den Lagerwerken einer sehr großen bekannten Firma arbeitet, wo so Kauartikel gang und gäbe sind, so Schweineohrenkram und so. Und da ist es einfach der Standardprozess, dass die Container abgestellt werden, dann wird da eine Giftbombe reingeworfen, falls irgendwelche wilden Tiere, also irgendwelche Spinnen und Schlangen und Co. mittransportiert wurden. Und dann wartet man ab, bis das alles tot ist da drin und dann wird es ausgeladen. Auch das sind ja Sachen, das wird keiner machen, ne? Also keiner wird so eine Flohbombe in seinen Vorratskeller stellen, auch wenn das Hundefutter in der geschlossenen Tüte daneben steht. Und sowas wegzulassen ist sicher immer gut. Trotzdem kann ja Kauen an sich auch beruhigend wirken oder auch nicht.
Ja, oder auch nicht. Kann auch in die andere Richtung gehen. Kann man sich auch mal so richtig drüber aufregen.
Ja.
Ja, muss man alles super individuell begucken. Da ist dann eure Kompetenz gefragt. Wir können ja immer nur Anregungen geben und ihr macht dann was Gutes draus.
Ja, es ist immer, wenn man den Hund kauen lässt, ich hätte ja gerne ein Video mal gezeigt, aber alle meine Hunde früher wurden durch Kauen ruhiger und die haben so einen verbrämten Blick ins Leere gekriegt und haben dann da so meditativ drauf rumgeknurpscht. Man konnte richtig sehen, wie die sich runterpegeln. Und die sind auch direkt danach eingeschlafen. Und jetzt mein jetziger Hund zum Beispiel, wenn die kaut, dann wird die total bekloppt. Also dann fängt die an, dann kriegt die so einen irren Blick. Und dann sieht es richtig wütend aus, wenn sie kaut und sie steigert sich völlig rein. Und dann wird sie sogar knurrt sie mich an, wenn ich ihr den Knochen wicke, was sie nie im Leben sonst tun würde und was nur, wenn sie über eine Zeit sich reingekaut hat.
Aber du weißt auch so, vielleicht ist das ein langohrige Jagdhündinnen-Ding.
Scheint so. Also es ist auf jeden Fall tut es
Also die
ihr
war nicht, die hat
nicht gut.
mich nicht angeknurrt, aber die wurde so aufgeregt, dass sie dann nur Scheiß gemacht hat danach. Nur Quatsch gemacht.
Ja,
Ja.
und für andere ist das ein Träumchen. Also die beamen sich darüber weg. Genau
Ja.
hingucken und individuell gucken, ne?
Ja, mach das mal. Und wir danken sehr für die E-Mail. Und genau, wenn ihr auch irgendwas loswerden wollt oder wollt, dass wir irgendwas besprechen, was ihr sagt und hier der dritte Teil im Podcast sein möchtet, dann schreibt uns an info@kötercoach.de. Im Moment beantworten wir nur Dinge, die mit Himmelhunden zu tun haben. Alles andere kommt auf den Stapel. Ja, genau.
Genau, wir freuen uns drauf. Tschüss.
Tschüss.